Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Wir hoffen, ihr habt schöne Feiertage verbracht und seid jetzt auf einem Weihnachtsspaziergang durch zum Beispiel den Alsergrund.
Mit viel Wissen ausgestattet.
Mit viel Wissen ausgestattet. Ihr seid jetzt schon mal die Währinger Straße auf und ab gegangen, wo ihr, wie wir das letzte Mal vor Weihnachten nicht erwähnt haben, auch verschiedene Komponisten gelebt haben.
Ja, einer zumindest ist der Mozart.
Der Mozart
hat dort Teile von Così fan tutte komponiert.
Ja, genau, das war in der Folge letztes Mal über die Gegend, halt rund um die Währinger Straße. Wir sind sogar bis zum oberen Ende von der Strudelhofstiege gekommen.
Strudelhofgasse, ja.
Strudelhofgasse. Davor waren wir schon im Himmelpfortgrund, also Richtung obere Nussdorfer Straße und im Lichtentale. Mhm. Und rund um die Spittelau und an der Rossauer Kaserne. Genau, und wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken für eure Unterstützung, auch für die lustigen Weihnachtsgeschenke, die ihr uns und euch bereitet habt. Wenn ihr auch euch selbst und uns noch beschenken wollt, dann schaut doch auf unsere Website www.erzählmirvon.wien, weil dort gibt es Geschenkpakete, wo man zum Beispiel uns gewinnen kann.
Das ist ja was.
Naja, nicht ganz. Aber wir sind ja immer in Gewinn. Und ich wünsche uns jetzt mal eine schöne, vielleicht letzte Folge dieser Staffel, auf jeden Fall letzte Folge im Jahr 2024.
So ist es.
So ist es. Ich sage Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Ihnen.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus.
Okay, also wir stehen am oberen, wir stehen in der Strudelhofgasse. Was sehen wir da? Abgesehen von dem spanischen Kloster, einer Absperrung, Physik-Uni-Gebäuden.
Na, jetzt stehen wir schon mit diesen Sachen haben wir schon den Rücken gekehrt. Ah. Wir stehen in der Strudelhofgasse, die ganz einfach deswegen so heißt, weil dort der Strudelhof war.
Was gab es dort? Apfelstrudel, Topfenstrudel?
Nein.
Hirnschnittenstrudel?
Nein. Es hat gegeben eine Akademie, eine Künstlerakademie, kann man ohne weiteres als quasi Vorläufer der Bildenden Akademie der Bildenden Künste sehen. Und zwar ist die im späten 17. Jahrhundert, von den Brüdern Strudel gegründet worden. Peter und Paul Strudel, ein Maler und ein Bildhauer aus Südtirol. Strudel, den der Paul, glaube ich, war der Maler. Ist egal, einer von den beiden war der Bildhauer, hat den Fotzenbeutel auf der Pestsäule, den Kaiser Leopold I.
Fotzenbeutel?
Na, kennst du nicht den Fotzenbeutel?
Nein.
Also der Leopold I. war einer der Habsburger, der diese Progenie so stark...
Also diese ausgeprägte
Unterkiefer. Den hat sie in den Mund reingedrängt.
Also ernsthaft?
Ernsthaft, der konnte ihn nicht zumachen. Und die Wiener haben zu ihm Fotzenbeutel gesagt, der Fotz ist der Mund und der Beutel ist der Beutel. Und der kniet ja auf der Pestsäule in der Mitte als Mittler zwischen Erde und Himmel. Kniet dort. Und der ist eben von einem Strudel gemacht. Und der und da sieht man das sehr gut, diesen Vorstellung.
Wie es reinregnet. Ist das jetzt so ein Brunnenteil, wo es dann so reinregnet in den Mund?
Nein, es ist überhaupt kein Brunnenteil, aber es hat in Wirklichkeit hat es ihm reingeregnet.
Wann war der ungefähr, dieser Leopold I.?
Der Leopold ist 1704 gestorben.
Ah, das war der mit der Maria Theresa, der spanischen Infantin, der eigentlich die Leopoldstadt mitverantwortet hat und ein sehr starker Antisemit war.
Er auch, natürlich waren es alle, aber seine Frau war die Antisemitin.
Genau, also die dann eigentlich auch die Jüdinnen und Juden wieder vertrieben haben aus dem
Aufgrund ihrer Bestrebungen.
Ja, kann man sich auf der Zeig-mir-Wien-Tour anhören. www.zeigmir.wien.
Ja, da sind sehr viele Sachen, die man so als Hintergrundinformation bekommt.
Fritzi gibt einen coolen Tipp auch.
Ja.
Ja?
Gut.
Genau, also aber wir sind jetzt nicht in der Leopoldstadt, sondern wir sind eben am Alsergrund. Mhm. Bei den Gebrüdern Strudel. Wo war dieses Strudelhaus, Akademie?
Weiß man nicht ganz genau, also eher am Anfang, wenn du die Gassen runterkommst und ums Eck in die Strudelhofgassen gehst. Mhm. Also da ungefähr. Und das ist eben dann später die Diplomatische Akademie umgewandelt worden, in die Orientalische Akademie von der Maria Theresia umgewandelt worden.
Und dann?
Dann rüber übersiedelt.
Okay. Mhm. Also ist das dieses große Gebäude, diese Villa mit dieser Einfahrt? Nein.
Nein, der Strudelhof, da gibt es überhaupt nichts mehr. Aber die Villa mit der Einfahrt, das Hotel, das du meinst wahrscheinlich, Seminarhotel Strudelhof heißt es.
Ja, vielleicht meine ich das, ja.
Das war das Palais Strudelhof.
Aha.
Und das hat gebaut der Herzog von Württemberg, der Philipp von Württemberg, der vorher das nachmalige Palais Imperial gebaut hat.
Hotel Imperial.
Hotel Imperial.
Wo es auch eine lustige, erzähl mir von Wien, Spezialfolge gibt.
Ja, mit Michael Moser.
Mit Michael Moser, dem ehemaligen Chef-Concierge.
Concierge.
Wurscht, aber jedenfalls.
Philipp
von Württemberg.
Philipp von Württemberg hat dort gebaut. Das hat den nicht gefreut, kannst du dir vorstellen. Am Ring hat es mir auch nicht gefreut, im 19. Jahrhundert.
Zu leben.
Ja, das ist ja alles Baustelle, die haben ja in Staub gelebt. Jahrzehnte, kann man sagen, wenn du das so nimmst. Egal, ist ja wurscht, vielleicht hat er auch kein Geld mehr gehabt.
Und hat dann, das ist auch schöner dort.
Vielleicht hat es ihm besser gefallen, das ist ja egal. Jedenfalls hat er dann dort dieses Palais gebaut, was jetzt dort ist. Und nach ihm hat es den Berchtold gehört. Das war der letzte Außenminister der Monarchie.
Aha.
Und dieses Palais ist deswegen wirklich sehr wichtig und sehr interessant, weil in dem Palais ist es nach der Ermordung vom Thronfolger Franz Ferdinand das Ultimatum an Serbien unterschrieben worden.
Das dann im Endeffekt das den Ersten Weltkrieg
ausgelöst hat.
Ja. 1914.
Also der Auslöser war, ich meine, in der Luft ist er gelegen, egal was, der kleinste
Funke.
Hat genügt, um das Ganze in die Höhe zu.
Das ist dort unterzeichnet worden. Und
das ist dort unterzeichnet worden und ich finde, das ist wirklich, wirklich eine hochpolitische Sache. Und jetzt ist ein Seminarhotel. Ne?
Mhm. Und, und jetzt sind wir aber an der Stiege.
An
der berühmten Stiege, die Heimito von Loderer. Mhm. Berühmt gemacht hat. Aber ich glaube, sie wäre auch ohne ihn berühmt worden, weil sie ist einfach sehr schön.
Sie ist sehr schön. Ich glaube, sie ist architektonisch jetzt nicht, was sie wie sophisticated. Aber sie ist schön. 1910, Theodor Schütz, glaube ich, heißt der. Nein, Schütz hat er, der Arthur Schütz. Jäger, Theodor Jäger.
Schütz und Jäger ist eh ähnlich.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich die Verbindung gewesen. Nicht Schütze, sondern Jäger. Also der Theodor Jäger, 1910. Und ist ihm bekannt nach einem der bekanntesten nicht gelesenen Bücher, eben die Strudelhofstiege.
Der Mann ohne Eigenschaften.
Ja, das ist das. Ulysses und der Mann ohne Eigenschaften sind, glaube ich, die zwei bekanntesten. Und
Nicht gelesenen. Ja, aber der Heimito von Loderer hat das ja erst so in den 1950er Jahren geschrieben.
Na und?
Naja, nein, aber weil man immer so glaubt, der beschreibt so diese Zeit, also ich meine, beschreibt er ja auch.
Nee, die Zeit, ja.
Aber man glaubt halt, dass der, also finde ich, wenn man das so eigentlich halt schon früher gelebt hat.
Ja, an der Strudelhofstiege ist halt das gut, dass wirklich Orte, du kannst hingehen und kannst es anschauen, ja. die beschrieben sind in dem Buch. Ne? Also das ist eigentlich der Vorteil von dem Buch. Mhm. Während andere halt schwierig sind zum Lesen. Ich weiß nicht, ob du jemals die Merowinger gelesen hast.
Ja.
Ich war völlig at a loss.
Ich meine, es steht irgendwo rum, aber ich habe es nicht gelesen. Nein, egal. Ja, also wir gehen diese Strudelhofstiege runter. Mhm. Dann ist da die Lichtensteinstraße. Mhm. Links eben dieses Heilsarmee-Gebäude, das mich immer an Bertolt Brecht erinnert.
Wieso?
Kommt, weil es doch irgendwie, ich glaube, vorkommt in die heilige Johanna der Schlachthöfe. Diesem Theaterstück, das hat irgendwas mit der Heilsarmee zu tun. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber egal.
Na, früher ist ja Salvation Army gestanden. Zu dem Gebäude gibt es was, es war ja ein Nazi-Gebäude.
Ach so.
Da waren Nazis einquartiert. irgendein Bonze, der ja auch den Balkon dazu bauen hat lassen. Den hat es früher nicht gegeben. Der ist erst in der, also in der Nazizeit eben gebaut worden. Und angeblich gibt es jetzt im Keller noch Devotionalien aus dem Dritten Reich. Wirklich? Kann ich nicht sagen.
Weiß man nicht. Ja. Genau, daneben ist die schwedische Botschaft.
Das
auch
war.
Mit. Was war das?
Das Palais Sepps.
Aha.
Sepps, Moritz Sepps.
Sepps.
Herausgeber des Tagblatts.
Ah ja, genau.
Im Wiener Tagblatt. Freund vom Kronprinz Rudolf.
Genau. Das, aha, wirklich auch interessant. Naja, und gegenüber, unschwer zu ignorieren.
Nicht zu übersehen.
Nicht zu übersehen, das Sommerpalais Liechtenstein.
Ja.
Was weiß man darüber?
Naja, es war eines dieser Palais, die nach der zweiten osmanischen Belagerung ganz einfach gebaut worden sind, wie man gehofft hat oder gewusst hat, dass die Gefahr vorbei ist. Und mit diesem großen Ehrenhof, das Palais mit der Kutsche.
Der goldenen Kutsche, der goldenen Kutsche, schon sehr cool.
Die man ja auch auf dem Bild in Schönbrunn sieht, auf dem großen, und wo der Angelo Soliman dann hingeht. Und was ich ganz interessant finde, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, dass es ist ja dahinter der große Park, der reicht bis zur Alserbachstraße, und da ist ein großes Verwaltungsgebäude. Ich glaube, von Heinrich Ferstl, was ich jetzt nicht tausendprozentig sagen. Und dort war ursprünglich ein sogenanntes Belvedere. Das heißt, es war so wie die Gloriette, also so ein Lustpavillon ja, von Fischer von Erlach.
Hat der doch das Gebäude an sich gebaut?
Das Nein, das hat glaube ich, der Domenico Martinelli gebaut, war mir nicht alles da. Und die, das ist aber weggerissen worden und an dessen Stelle ist eben dieses Verwaltungsgebäude gebaut worden. Da bleibt mir immer in Erinnerung, da bei irgendeiner Veranstaltung hat er, Erhard Buseck, der hat da vielleicht noch was sagt.
Der junge, ehemalige Außenminister, nachdem jetzt alle, die irgendwann mal ÖVP gewählt haben, sich nach und nicht komisch sind, irgendwie, weiß ich jetzt nicht, sich noch immer den Buseck zitieren, dass das so ein toller Politiker war. War er auch guter Europäer, sehr stark eingesetzt für die EU und
genau, bunter Vogel.
Also. Bunter Vogel, ja. Kulturpolitiker auch.
Ja. Und der hat einmal erzählt, dass sein Vater, ich weiß nicht, ob er der Leiter von der Administration war, auf jeden Fall administrativ für den Fürsten Liechtenstein tätig war und in dem Gebäude, also seine Büros gehabt.
Also nicht gewohnt?
Nein, ich glaube, das ist kein Wohnen. Ich glaube, das ist, na, vielleicht, das weiß ich nicht. Aber es ist Administrationsgebäude auch.
Ja, der Park ist schon sehr schön.
Ja, und ich weiß nicht, ob er komplett offen ist, aber teilweise auf jeden Fall.
Naja, quasi, wenn man dann auf der Vorderseite rausgeht, dann sieht man halt auf der rechten Seite das Lycée Français.
Ja, und knapp davor war die erste Porzellanfabrik.
In der Porzellangasse?
Nein, in der Liechtensteinstraße.
Das ist aber verwirrend.
Ja, ich habe ja gesagt, die erste. Es gibt sogar eine kleine Tafel dort, die dort steht.
Also wo war das ungefähr?
Nur vor dem Lycée. Direkt vor dem Lycée. Also wenn du nicht ins Palais gehst, Liechtenstein, sondern wenn du rechts abbiegst von der Strudelhofstiege und gehst Richtung Stadt.
Links. Rechts. Ja, wurscht. Also
rechts biegst ab, gehst Stadtrichtung, bleibst aber auf der Seite.
Ja.
Dann kommst du ja in Kürze zum Lycée und zum Theater.
Ja.
Und vorher ist ein Haus und an dem Haus ist eine Tafel. Und da steht, dass dort die erste Porzellanfabrik war.
Aber was ist jetzt, ich meine, ist das jetzt so besonders, dass das ein Porzellan, ich meine, oder?
Ja, es war das weiße Gold, hat man gesagt.
Also wirklich?
Total, weil das konnte man sehr lange Zeit in Europa nicht herstellen, weil man das Arcanum nicht gekannt hat. Das heißt, die Mischung der Erde, die man braucht, um das herzustellen.
Deshalb heißt ja Porzellan auf Englisch auch China.
Ja, genau. Und das war wahnsinnig teuer. Und das erste Porzellanfabrik war in Meißen.
Ja.
Das ist ja noch immer das Meißner Porzellan ist. Und da hat es aber einen Diplomaten gegeben in habsburgischen Diensten. Die waren ja aus aller Herren Länder, die Diplomaten. Einen gewissen Dubaquier. Und der hat für den, ich weiß jetzt nicht.
Für den?
Ich nehme an, für einen Josef oder vielleicht war es auch schon für einen Karl den Sechsten. Es war schon für einen Karl den Sechsten. Von dort an geworben einen Arkanisten, weiß nicht, ob Organisten, einen gewissen Philipp Stölzl, der gewusst hat, das Geheimnis.
Ach so.
Ich kenne
nicht den Alchemist, sondern den Arkanist.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob Arkanist der richtige Ausdruck ist. Und der hat eine junge Frau geschwängert. Sag immer, eine Jungfrau geschwängert in Meißen, aber sie war ja dann keine Jungfrau mehr. Und musste weg aus Meißen, also musste quasi flüchten. Und hat dieses Geheimnis natürlich mitgebracht nach Wien und ist sehr gut bezahlt worden. Da hat aufgebaut, Porzellanofen und alles, hat eine Kutsche zur Verfügung gekriegt, hat wirklich relativ gut verdient. Und ist aber nach 2 Jahren, ist er begnadigt worden oder was, in relativ kurzer Zeit, wieder zurück nach Meißen. Mhm. Und hat vorher alles zerstört, was da aufgebaut worden ist. Also die Öfen und so weiter.
Das ist aber auch bescheuert.
Muss ein netter Mensch im Großen und Ganzen gewesen sein. Mhm. Das konnte aber dann relativ bald wiederhergestellt werden und das hat dann gut floriert. Unter der Maria Theresia ist es verstaatlicht worden und ist in die Porzellangassen gekommen. Und zwar dort, wo man es, also Ecke zur Eiserbachstraße, Julius-Dandler-Platz. Das war ein riesiges
also
Gebäude.
Oben.
Ja, ja. Vis-à-vis von der AIDA, die dort ist.
Ja.
Wenn du das kennst.
Ja, ja.
Und das ist dann später, also unter Maria Theresia ist zum Beispiel, wenn du es kennst, im Museum für angewandte Kunst, das Dubsky-Porzellanzimmer.
Ja, ich glaube,
ein Zimmer mit lauter Ausstattungen und viele diese Kaufruffiguren, also alles Mögliche.
Das ist eine Kaufruffigur.
Ja, das sind so Porzellanfiguren, die man am Tisch gesetzt hat, die gezeigt haben, Würstelverkäufer ist vielleicht damals nicht gewesen.
Schuster.
Der auf der Straße ausgerufen hat, sein Gewerbe und gesagt hat, bei mir könnt's.
Schuster.
Oh, Gott im Himmel. Na gut. Und das ist aber dann doch. Edith, bitte. Und das noch in der Nachweihnachtszeit.
Ja.
Und jetzt hast du mir total aus dem Konzept gebracht.
Ja, also Porzellan.
Also Kaufrufe. Ob sie das auch ausgerufen haben, weiß ich nicht. Na, also, ja, und es ist aber nachher doch eher, es ist dann noch eine kurze Blütezeit und dann Sorgental gewesen. Aber es ist dann quasi niedergegangen.
Aber das ist im Endeffekt das Augarten-Porzellan jetzt.
Nein, eben nicht. Also Augarten beruft sich zwar auf diese erste Porzellanmanufaktur, aber es ist eine Neugründung, Augarten.
Mhm.
Also das hat, das ist jetzt nicht eine Kontinuität gewesen.
Ach so, okay.
Ja, also das kann ich über das Porzellan sagen und über die Kaufrufe.
ja, na gut, aber jetzt vom fragilen Porzellan noch zu etwas ewig währenden, das sich auch in der Porzellangassennähe befindet, und zwar Steine.
Oder Knochen.
Oder Knochen, oder beides.
Ja, gemeinsam.
Wohin führt uns das?
Das führt uns in die Seegasse, wenn wir wieder stadteinwärts gehen, Porzellangassen. Und nach links abbiegen, kommen wir zu einem Pensionistenheim.
Aha.
Der Stadt Wien. Und das ist jetzt aber nicht, weil hinter dem Pensionistenheim ist ein Friedhof, aber nicht, weil es ein Pensionistenheim ist.
Die Stadt der kurzen Wege.
Ja. Na, also da ist der älteste jüdische Friedhof Wiens.
Ah. Im Pensionistenheim?
Dahinter, ja.
Aha. Und kann man den besichtigen?
Ja, geht man durchs Pensionistenheim durch, zu gewissen Zeiten. Also eigentlich schon täglich, aber ich glaube nicht, ich glaube bis um 2 oder 3, so in etwa.
Und du hast gesagt, das ist der älteste jüdische Friedhof gewesen. Bis wann wurde der genutzt? Ich nehme an, sind jetzt da keine Bestattungen mehr.
Nein, nein, nein. Der ist im 16. Jahrhundert angelegt worden, 1500 irgendwas, und ist das erste Mal. Man musste ihn verlassen 1670. Weil 1670 eben die Vertreibung der Juden auf Betreiben von der Margarita Theresa, was du uns erst schon
mit
gesagt hast.
Der Frau von Fotzenbeutel.
Vom Fotzenbeutel. Ist Da mussten die Juden weg und da hat ein reicher Kaufmann bei der Stadt hinterlegt einen gewissen Betrag mit, ich glaube, 4.000 Gulden.
Das ist voll viel.
Ja, viel. Dass eben der Friedhof weiter quasi aufrechterhalten wird. Ohne Begräbnisse, aber du weißt ja, im jüdischen Glauben ist es ganz wichtig und so weiter.
Genau, also das ist wirklich... Und es ist ja am Währinger Friedhof, diesem alten Friedhof, ist ja ein Punkt auch ganz, ganz, ganz schlimme Schändung, dass sie einen Teil vom Friedhof dann ein Hochhaus gebaut haben.
Hochhaus und ein Löschteich war im Dings. Der Löschteich war in der...
Währinger Straße, oben, 18. Bezirk.
Er war in der Nazizeit, aber der Gemeindebau ist in der Zweiten Republik gebaut worden. Gut. Die Stadt hat sich eben verpflichtet, den Friedhof zu erhalten. Mhm. Hat es auch wirklich getan. Und er ist sogar weiter genützt worden, noch 100 Jahre, 120 Jahre, wie Juden wieder zurückgekommen sind, ne? Als Begräbnisstätte. Und war dann, wie man sich vorstellen kann, warum aufgeschlossen? 1783.
Weil da die ganzen Friedhöfe außerhalb des Linienwalls angelegt worden sind?
Genau.
Echt? Ja. Cool.
Da war eben dann der Währinger jüdische Friedhof. Ne?
Also und dann, der ist ja dann aufgelassen worden, darüber haben wir auch schon mal geredet, das fand ich sehr cool, in einer von den Zentralfriedhofsfolgen.
Ja, da sind alle, sind diese ganzen aufgelassen worden und sind alle am Zentralfriedhof. Begraben worden.
Der jüdische Teil vom Zentralfriedhof ist wirklich schön. Ich meine, alles ist, ich finde ihn ja überhaupt schön, aber dort.
Ja. Und das waren, also auf dem Seegassenfriedhof ist der Oppenheimer zum Beispiel und der Wertheimer, also die wirklich wichtigen Geldgeber waren vom Leopold I., sind dort beigesetzt worden. Also das ist der Wertheimer natürlich nicht mehr, der war später. In der Nazizeit ist das Ganze geschändet worden.
Der Friedhof in der Seegasse jetzt.
In der Seegasse, ja. Man hat zwar die Leichen ausgegraben und versucht, irgendwo zu verstecken.
Wirklich? Ja. Das ist ja aber auch arg. Das ist im jüdischen Glauben ja auch.
In der Nacht, naja, war besser so als anders. Man hat es teilweise am Zentralfriedhof versteckt, sozusagen, in Gräbern. Und dann ist es aber wieder, es ist verfallen, das war wirklich. Da dahinter unglaublich waren wir hin und so umgefallene Grabsteine. Du kennst meine Präferenzen, was Restaurierungen betrifft.
Ja.
Jetzt ist er aber wirklich restauriert worden und jetzt schaut er halt restauriert aus.
Ja. Und wann ist dieses Pensionistenheim rundherum gebaut worden ist?
Ich schätze in den 80er Jahren.
Das ist aber auch makaber, oder?
Ja, das war halt der Grund. Ja, okay.
Ja.
Ist so.
Naja.
Er ist aber wieder eingeweiht worden in den 80er Jahren. Also nehmen wir an, dass auch das Pensionistenheim da gebaut worden ist.
Okay. Naja, mit diesen Denkmälern beschließen wir dieses Jahr 2024.
Ja.
Danken allen Hörerinnen und Hörern für die Begleitung auf unseren Spaziergängen.
Ja, es war sehr angenehm.
Ja, sehr angenehm. Und wir wünschen
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja. Ja, genau. Nicht ausrutschen, reinrutschen.
So ist das. Alles Gute.
Prosit Neujahr, kling!
Dir auch alles Gute, Edith.
Ja, dir auch.
Servus, Edith.
Servus, Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.